Herr, allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei du in unserer Mitte. Du weißt, was ein jeder braucht. Gehe durch unsere Reihen. Rühre einen jeden an. Wirke durch deine Gnade und deine unausbrechlichen Liebe. Ziehe uns dadurch fest an dein Herz. Wirke in uns die heilige Entschlossenheit, hindurchzugehen, koste es, was es wolle, und sei es auch das Kreuz. Aber dass wir gern alles verlassen, verleugnen und dir folgen. Schenk uns auch offene Ohren und Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen, dass es der Same fruchtbaren Boden findet in unserem Leben. Amen. Nun zum Thema des heutigen Abends. Immer wieder wird uns die Frage gestellt, nicht nur hier in Deutschland, aber in aller Welt. Warum haben wir keine Erweckung? Oder wie bekommen wir Erweckung? Oder was müssen wir tun, um Erweckung zu bekommen? Ja, das ist nun leider eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Da gibt es auch keine Antwort, die nur wie ein Knopf ist, den man drücken muss, und dann geschieht es. Das ist genau so solche Frage, wie wenn ein Sterbende auf sein Sterbelager liegt und man wird gefragt, warum stirbt er? Oder woran stirbt er? Kann ich sagen, weiß nicht. Ich bin nicht sein Arzt. Ich kenne ihn nicht. Es könnte das Alter sein. Es könnte Krebs sein. Es könnte AIDS sein. Wenn es noch Hure gibt. Schluss mit der Hurerei. Das ist jetzt verboten. Nicht nur nach der Bibel, sondern das kann man nicht mehr sich leisten. Das wissen Sie doch. Weil von einem jungen Mann, ein feiner junger Mann, der ging mit seinen Freunden und hat einmal gehurt und hat er AIDS bekommen. Einmal in seinem Leben. Das war das erste und wohl das letzte Mal. Und bald geht er ins Grab. Wenn Sie von AIDS-Kranken wissen, fragen Sie, ob Sie die besuchen können. Gehen Sie dorthin, hören Sie, was die Menschen sagen. Das wird vielleicht weiterreichen als meine Predigt. Ein Mann in Südafrika, in Kapstadt, der sagte, ich habe alles über AIDS gelesen. Jede Schrift, jedes Buch. Und habe gedacht, AIDS ist weit weg. Und als er zur Besinnung kam, erkrankte er an AIDS. Und als er vor seinem Tode lag, war der einzige Sohn der Familie. Da sagte er, ich habe nicht gewusst, dass es so qualvoll ist. Ich habe nicht gewusst, dass man so müde und matt dabei ist. Da war nur noch Haut und Knochen. Die mussten ein Kissen links und ein Kissen rechts vom Kopf. So schwach, dass er keinen Finger bewegen konnte. Und der kalte Schweiß brach dann aus der Stirn. So können sie auch sterben. Sie haben gehört, ich denke, gestern Abend habe ich einiges gesagt darüber. Das ist keine einfache Sache. Homosexualität aus. Mit den Tieren Unzucht treiben aus. Wer seine Frau hat, sei treu seiner Frau. In diesen Tagen habe ich sehr oft gesagt, ich danke den Herren, dass ich keine Frau bin. Die haben kein leichtes Los. Aber Sie, lieber Mann, wenn Sie huren und stecken Ihre Frau an, kommen Sie vielleicht in eine doppelte Hölle. Sie haben es verdient. Schluss damit. Die Welt muss jetzt auch erkennen, dass die Bibel doch recht hat. Wie die Tiere sollen wir nicht leben. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und so soll die Frau auch dem Mann treu sein. Aber darüber will ich nicht reden. Sondern, was hindert die Erweckung? Das ist etwas, was man nicht beantworten kann. Wenn einer mit dem Auto fährt und das Auto will nicht mehr laufen, es funktioniert nicht mehr und das Auto steht und kommt herangelaufen zum Mechaniker und sagt, mein Auto, das läuft nicht mehr, es steht auf dem Hauptweg oder auf der Autobahn. Was stimmt nicht mit dem Auto? Dann sagt der Mechaniker, ja, das kann ich nicht hier sagen. Da müssen wir mal nachschauen. Es könnte so vielerlei sein. Es könnte vielleicht sein, dass da keine Maschine im Auto ist. Es könnte sein, dass alles dort ist, aber etwas Schmutz im Benzin. Es könnte auch sein, dass das Öl rausgelaufen ist. Sind viele Möglichkeiten. Sehen Sie? Warum erleben Sie keine Erweckung? Das kann ich doch nicht sagen. Bei dem einen kann es dieses sein, bei dem anderen jenes. Aber wenn Sie um Erweckung beten, dann will ich Sie gleich warnen. Wenn Sie möchten, dass alle Menschen gut über Sie reden und allen Menschen gefällig sein wollen, beten Sie nicht um Erweckung. Das ist der schwerste Weg, den es gibt. Wenn Menschen noch nie Sie belogen haben, werden Sie es tun, wenn Sie ein brauchbares Gefäß in Gottes Hand sind. Wenn Menschen Sie nie angefeindet haben, gespottet, verlästet, belogen, betrogen, dann geschieht das, wenn der Mensch Erweckung erlebt. Das ist eines, das der Teufel hasst. Und wenn er sieht, Gott wirkt durch seinen Geist, dann stellt er alles auf die Beine. Und sehr oft Christen, die sich wiedergeboren nennen. Das ist bis jetzt in jede Erweckung, die es gegeben hat in dieser Welt. Die Frommen gehen dagegen. Das kann man nicht fassen. Aber das ist Tatsache. Aber wehe, wer dem Teufel ein Handlanger ist und ein brauchbares Gefäß in dem. Man kann ja irgendetwas sagen über die Urgemeinde, die erste Christenheit in Jerusalem, könnten wir so viele sagen. Wir könnten sagen, hütet euch vor die Menschen. Die haben da schwarze Kunst. Denken Sie mal an Ananias und Sapphira. Die sind da umgekommen. Die Ehe ist ins Grab gegangen. Das ist doch keine Liebe. Das ist doch nicht Christi Sinn. Und außerdem sieht es da so jämmerlich aus. Einige Witwen wurden unterdrückt, vernachlässigt, bekamen nicht genug zum Essen. Das sieht nicht gut da aus. Und außerdem der Jesus Christus, der hatte 12 Jünger und der eine hat sich das Leben genommen. Das kann doch keine gute Sache sein. Sehen Sie, das ist keine Kunst. Jeder, der nicht ganz dem Herrn geweiht ist, kann ein Werkzeug des Satans sein. Aber damit müssen Sie rechnen. Wenn Sie um Erweckung beten, müssen Sie damit rechnen, dass Sie zum großen Anstoß sein können. Als C.T. Studd England verließ, um im Zentralafrika zu missionieren, haben ihn alle Christen verlassen. Er sagt, ich habe ein kleines Komitee, aber das beste Komitee, das zu mir steht. Und das ist Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe keine Zeit, darüber zu reden, aber das wiederholt sich immer wieder. Dass das Erste, wenn Sie dazu nicht bereit sind, dass Menschen schlecht über Sie reden, dann beten Sie nicht um Erweckung. Zweitens, wenn Sie nicht bereit sind, den Weg der Selbstverleugnung, Erweckung bedeutet alles auf den Altar Gottes legen. Alles. So wie im Alten Testament sehr oft geopfert wurde und alles auf den Altar, auf dem Karmel gelegt wurde, bis das letzte Stück Fleisch auf den Altar war. Nur dann fiel das Feuer vom Himmel. Wir werden Gott suchen und finden, so wir ihn von ganzem Herzen suchen. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen. Darum geht es, wenn wir wahre, geistgewirkte Erweckung haben müssen. Und können Sie verstehen, warum so viele Menschen das nicht wollen und dagegen gehen? Weil sie nicht dazu bereit sind. Und dann kostet es natürlich Opfer. Nicht nur ein einmaliges Geschehen, sondern den Rest des Lebens. Ich bin ein Sklave Jesu heute. Ich bin ein Gebundener des Evangeliums. Ein Ehepaar betete um Erweckung. Und sie beteten ernstlich, Herr Gott, schenke Erweckung. Es ist so hart, das Pflaster ist so hart, die Menschen wollen nicht zum Glauben kommen. Mann und Frau beteten. Glücklich ist die Ehe, wo Mann und Frau zusammen beten können. Aber die Frau, darf ich Ihnen einen Tipp geben, wenn Ihr Mann nicht betet, dann sitzen Sie nicht hinter Ihnen die ganze Zeit und sagen, nun musst du beten. Das geht nicht, beten Sie. Und lassen Sie das und beten Sie, dass der Herr den Mann bereicht. Gehen Sie nicht direkt zum Mann, sondern über Gott zum Mann. Manche Frauen machen den Fehler, sind dumm dreist und gehen direkt zum Mann. Ich weiß, dass bei manchen Frauen der Mann verachtet wird und dass sie auf ihn niederschauen. Ich sage nicht, dass der Mann keine Schuld hat, denn der Mann, der entblößt sich sehr oft bei seiner Frau und benimmt sich vielleicht bei der Frau am schlechtesten. Wenn da Besuche sind, freundlich, Frau sowieso und Herr sowieso, alles wunderbar. Aber wenn es die eigene Frau ist, die kann man irgendwie behandeln. Wir müssen vorsichtig sein, wir Männer. Wir möchten doch, dass unsere Frauen uns ehren. Lasst uns nicht so sein wie der berühmte Prediger, der fantastisch predigen konnte. Die Menschen waren wie gebunden. Wenn er predigte, konnte man eine Nadel fallen hören. Und auf eine Reise hatte die Frau auch das Vorrecht, war auch eingeladen, konnte den Mann begleiten. In einer großen Kirche hat er gepredigt. Und das war solch eine Predigt. Die Menschen konnten das nicht fassen. Alles war mäuschenstill. Zwei führende Frauen der Gemeinde begleiteten die Frau des Predigers, der weltberühmt war. Sie verließen die Kirche, keine sagte ein Wort. Schließlich draußen wagte sich die eine Dame, um etwas zu sagen. Da sagte aber Frau sowieso, das muss doch etwas sein, um die Frau eines Mannes zu sein, der so predigen kann. Ach, sagt sie, Sie wissen nicht, wie er sich daheim benimmt. Ja, wenn unser Leben, liebe Brüder, unsere Frau nicht beeindruckt, wie viel weniger den Teufel? Der wird uns nicht respektieren. Also, es muss das stimmen. Aber liebe Frauen, Schwestern, ich gebe Ihnen diesen Tipp, vergessen Sie es nie. Nie direkt zum Mann, sondern über Jesus, über den dreieinigen Gott zu dem Mann. Dann werden Sie ein Segen sein. Dann wird Gott wirken können. Nun, diese Mann und Frau waren sich eins, die beteten inbrünstig. Das Kreuz hatte also manches durchkreuzt in ihrem Leben, um das zu ermöglichen. Und Tatsache, nach einigen Tagen begann der Herr zu wirken. Der Mann kam freudestrahlend zurück, kam mit drei Männern, die sich bekehrt hatten. Er sagt, liebe Frau, hast du was zum Trinken, zum Essen? Sie sagt, ich koche auch was. Die sollen hier bleiben und was essen. Das war eine Freude. Das war Jubel. Den nächsten Tag ging der Mann wieder. Da kam er mit noch mehreren zurück. Das war Herrlichkeit. Tagtäglich führte der Mann Menschen zum Herrn. Die kamen oft bis zu 10 Menschen und noch mehr. Im Haus, das war Freude. Nach einiger Zeit, eines Tages, schaut die Frau durchs Fenster. Da kommt der Mann wieder mit vielen. Da fiel ihr das Herz in die Schuhe. Ja, aber jetzt ist es schon Tatsache, wirklich zu viel für mich. Jetzt kann ich aber nicht mehr. Immer diese vielen Menschen. Der Mann klopft an die Tür, er wartet, dass die Mutti kommt mit einem strahlenden Gesicht und sie freudig empfängt. Sie öffnete die Tür und er schämte sich. Solch ein saures Gesicht, solche Unfreundlichkeit, dass er sagte, ach, hätten diese Menschen sie doch nicht gesehen. Sie hat es einfach diesen Menschen zu fühlen gegeben, dass sie eine Last war. Er sagt, gut, komm, wir gehen auf die Knie und beten jetzt, dass der Herr Jesus doch die Erweckung stoppt. Sagt, komm, wir beten, dass er aufhört zu wirken. Das schlug ein. Da plötzlich erkannte sie, wie der Satan in ihr Leben kommen konnte und gekommen war. Und sie sagt, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe mit dir gebetet, dass Gott wirken soll. Bitte nicht, Herr, verzeihe mir, ich habe gesündigt. Sehen Sie, das kostet was. Das haben wir jetzt 21 Jahre. Ich weiß, was das ist, um 100 Menschen im Hause zu haben, die dort schlafen. Ich weiß, was das ist, um im Badezimmer zu schlafen. Ich muss aber vorsichtig sein, wenn ich das sage. Denn es wurde schon mal erzählt, der Elo ist ein harter Mann. Seine Frau muss in der Badewanne schlafen. Natürlich, einige haben die Gabe, um immer etwas dazuzusetzen. Ja, das ist ein harter Mann. Ich sagte mal einer Frau, gehen Sie doch zu meiner Frau und fragen Sie, ja, die wird es nicht wagen zu sagen, klagen über ihr schweres Los. Ich sage, fragen Sie, wenn ich nicht dort bin. Ja, nein, nein, die wird sich reparieren müssen. Du bist solch ein harter Mann. Und dann sage ich, gehen Sie zu meinen Schwägerinnen. Ich habe viele Schwägerinnen. Gehen Sie mal ganz allein zu ihnen und sagt uns mal etwas über euren Schwager. Den kennt ihr ja schon von jung. Was ist euer Eindruck von ihm? Tun Sie das mal. Denn hören Sie auch mal was von anderen Seiten. Es ist gut, dass man es nicht nur von einer Seite hört. Aber Sie haben vielleicht Grund dazu und sagen, ja, der donnert von der Kanzel. Spurgeon hat gesagt, der Prediger, der kann ruhig donnen von der Kanzel. Dafür ist er da. Aber wenn er nicht auf der Kanzel ist, muss er blitzen. Muss das Leben glänzen wie ein Blitz. Sonst hat das Donnen keinen Wert. So, zurück zur Erweckung. Was müssen wir tun, um Erweckung zu erleben? Warum haben wir keine Erweckung? Vordem ich darüber rede, möchte ich sagen, was bedeutet Erweckung? Was verstehen Sie unter Erweckung? Bei manchen bedeutet es, dass viele Menschen in die Kirche kommen oder in den Saal. Dann heißt es, wir haben eine Erweckung. Dass viele Entscheidungen gefällt werden. 100 Menschen, 400 Menschen, 1000, 4000 Menschen haben sich entschieden. Vor der Erweckung haben tausende Menschen sich entschieden unter meiner Botschaft. Es war aber keine Erweckung. Das war nichts Außergewöhnliches, dass Hunderte kommen und sich ihr Leben dem Herrn Jesus übergaben. Es war aber keine Erweckung. Wenn man nach einigen Monaten wieder dahin kam, dann war es wieder die alte Geschichte. Man hörte von einer Evangelisation. Hunderte, Tausende haben sich bekehrt. Eine Evangelisation neulich in Südafrika. 4000 Menschen haben sich bekehrt. Ich ging dann zu dem Mann, der sich dieser Bekehrten annahm und sagt, sag mir mal, du bist der Angestellte. Du hast die Nacharbeit gemacht. Sag mir, wie viel von diesen 4000 Menschen, die sich bekehrt haben, und es heißt, Erweckung ist gekommen. Wie viele von denen wissen Sie, dass noch stehen, die noch stehen, die noch in den Gottesdienst gehen? Ja, sagte, weißt du, ich glaube, das sind noch 4 von 4000. Ich glaube, da sind noch 4. Aber in alle Welt wird hinaus posaunt Erweckung. Und keine Spur von Erweckung. Was bedeutet Erweckung? Was verstehen Sie darunter? Ich werde Ihnen sagen, was ich darunter verstehe. Erweckung ist eine Antwort auf dieses Gebet, das ich nun lesen werde. Das der Prophet Jesaja im 64. Kapitel gebetet hat. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie ein heißes Wasser vom heftigen Feuer versiedet, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Heiden vor dir zittern müssten. Durch die Wunde, die du tust, deren man sich nicht versieht, dass du herabführest und die Berge vor dir zerflössen. Wie denn von der Welt her nicht vernommen ist, noch mit Ohren gehört, auch kein Auge gesehen hat, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Wahre geistgewirkte Erweckung ist nichts weniger, als dass der lebendige und allmächtige und heilende und liebevolle Gott den Himmel zerreißt und herabfährt und sich den Menschen offenbart in unwiderstehbare Kraft und äußerste Heiligkeit. Das ist Erweckung. Und wenn der Gott wirkt und eingreift, dann verändert sich alles. Dann werden die Tanzsäle geschlossen und nie wieder gebraucht. Zwar in Amerika ist es geschehen, dass Kinos geschlossen worden sind, aber nach 6 Jahren wieder geöffnet. Wie tragisch. Dass Sportfelder geschlossen werden und werden nicht wieder gebraucht. Dass der Tanzsaal ein Ort der Verkündigung des Wortes Gottes wird. Dass die Umgebung sich ändert. Dass durch das Evangelium und die Kraft Gottes sich das verändert. Vor einiger Zeit kamen 4 Gemeinden zu uns aus Nordtransvaal. 4 verschiedene Gemeinden mit ihren Pfarrern. Hunderte Weiße, die kamen, waren 3 Tage auf der Missionsstation. Und dann gingen sie wieder zurück. Und nach einem Jahr hörte ich, die ganze Umgebung hat sich verändert. Die Lebensart, die Redensart, das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz hat sich vollkommen verändert. Ein Stammeskönig kam zu mir und sagte, ich will dir dieses nur sagen, vielleicht weißt du es nicht. Seitdem das Evangelium hier verkündigt wird, hat sich der ganze Stamm verändert. Wenn sie sich auch nicht alle bekehrt haben, aber es ist ganz anderes geworden. Das ist, wenn Erweckungsluft weht, dann fährt Gott herab. Gott wohnt unter den Menschen. Gott wandelt unter den Menschen. Gott wirkt unter den Menschen. Man kann ihn aber nicht vorschreiben, wann, wo und wie er wirken muss. Gott ist ein souveräner Gott. Er macht es, wie er das will. Da können wir ihn nicht vorschreiben. Wenn er wirkt, wirkt er so, wie er will. Und leider ist das gewöhnlich nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und wenn wir nicht bereit sind, uns zu beugen, dann geht es an uns vorbei. Andrew Murray, am Anfang dieses Jahrhunderts, war reformierter Pfarrer in Wellington, in der Kapprovinz, nahe bei Kapstadt. Gott erhörte das Gebet. Die weiße Gemeinde war dort in der Kirche und ein dunkles Mädchen, ein Mischling, ein Köln-Mädchen saß hinten in der Kirche. Da wurde um Erweckung gebetet. Und dann bat dieses Köln-Mädchen, ein Mischling zwischen Schwarz und Weiß, bat sie, darf ich auch beten? Und als sie betete, da kam der Geist Gottes herab über die Gemeinde. Und das war der Geburtstag der Erweckung in der Kap. Andrew Murray ist ein weltbekannter Reichsgottesarbeiter. Seine Bücher sind segensreich. Sein Leben war von großem Wert, nicht nur in der Kap, in ganz Südafrika. Und Gott hat mächtiglich durch ihn gewirkt. Er war aber ein Schotte. Und viele Buren sind gegen ihn gegangen und sagen, ja, das ist doch ein Engländer. Der ist nicht mit uns. Das ist ein Fremder. Wir wollen nicht, dass er zu uns predigt. Wir wollen einen aus unserem Volk. Aber so geht's. Gott sucht die aus, die er will. Als unser Herr selber kam, dann sagten sie, wie kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Aus Nazareth. Aber wenn wir nicht bereit sind, das anzunehmen, was aus Nazareth kommt, dann geht es an uns vorbei. Wenn wir nicht bereit sind, dass ein Mischlingmädchen betet, kann die Erweckung nie kommen. Wenn wir nicht bereit sind, dass ein Engländer oder Schotte uns vom Herrn sagt, geht's uns auch verloren. Lassen Sie Gott wirken, wie er will und wo er will. Betrüben Sie ihn nicht. Vorschreiben kann man es den lebendigen Gott nicht. Und bis wir an den Punkt gelangen sind, wo wir sagen, Herr, restlos, vollkommene Übergabe, wirke wie du willst. Wenn wir dazu nicht bereit sind, ist alles Reden und Beten über Erweckung nur ein Wortenspiel. Und Gott hört das nicht. Man kann fragen, warum beten so viele Menschen in der Welt um Entdeckung? Und
Warum so wenig Erweckungen?
Manche beten, bis sie ins Grab gehen und erleben keine Erweckung. Und derselbe Andrew Murray, als Gott begann zu wirken, da wollte er es steuern und sagen, hört auf. Nein, nicht so. Aber ein Gotteskind, das etwas von Erweckung wusste, steuerte ihn und sagt, sei vorsichtig. Lass Gott wirken. Wenn der Gottesdienst auch nicht so verläuft, wie du dir das denkst, wenn es auch nicht nur bis 9 Uhr ist, folgens der Uhrzeit, diese Menschen, die schreien um Gnade, die wollen sich bekehren, die wollen sich zu Gott wenden. Selig der, wer das Feuer Gottes nicht löscht. Ein Gottesmann in Europa, der Erweckung erlebt hat, nicht nur darüber geredet, viele reden darüber. Es hat nie in der Welt eine Zeit gegeben, wo so viel über Erweckung geredet hat, aber wo ich leider hinzufügen muss, wo sehr wahrscheinlich noch nie Menschen so wenig davon gewusst haben, worüber sie reden. Meister sind wir, um über Erweckung zu reden, aber es zu erleben, ist weit weg von uns. Dieser Gottesmann, der es erlebt hat und mit Autorität darüber reden konnte, wenn Menschen ihn fragten, was müssen wir tun, dass auch wir Erweckung bekommen, dann sagte er, beten Sie darum, bitten Sie darum. Wer bittet, der empfängt. Wir haben darum gebeten, haben es bekommen. Dann sagt der eine aber, ja, wir beten schon so lange. Und warum bekommen wir es nicht? Er sagte schlicht und einfach, bittet darum, so werdet ihr es empfangen. Dann gibt es viele, die sagen, ja, aber wir beten ja schon so lange, jahrelang und haben keine Erweckung. Wir haben gelernt, dass Erweckung unzertrennbar ist von der Heiligung. Das geht immer zusammen. Heiligung und Erweckung. Sünde ist im Wege. Aber dann sagen einige Menschen, wir wissen von Heiligungsbewegungen, wo Heiligung gepredigt wird, aber die haben auch keine Erweckung. Gibt es. Hoffentlich ist die Heiligung nicht nur eine Theorie und eine Lehre und gleichzeitig eine Lehre EE. Anstatt EH. Das ist eine gefährliche Sache. Bei einer Heiligungskonferenz haben Brüder sich in die Haare gehabt. Eine den anderen den Kopf gewaschen. Und haben sich fast mit Fäusten geschlagen. Gezankt über Heiligung. Was es nicht alles gibt, was die Natur nicht fertig bringen kann, das können die Gotteskinder. Die Natur, eine Quelle, die süßes Wasser hervorbringt, bringt nur Süßes. Die Bitteres, nur Bitteres. Kann eine Quelle gutes und bitteres Wasser hervorbringen? Nein. Aber der Mensch, aus einem Munde kommt Segen und kommt Fluchen. Denken Sie sich das. Was es in der Natur nicht gibt, Obstbäume bringen ihre Früchte, Kirschen bringen Kirschen, Pflaumen, Pflaumen, Pfirsich, Pfirsich, Zitronen, Zitronen. Ein guter Baum, gute Frucht, die, je nach seiner Art. Aber der Mensch, da kann man alles kriegen, süße und bittere Frucht. Was soll man davon sagen? Das ist aber eine Tat. Das kann man nicht verstehen. Trotzdem, der Herr Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Aber es gibt Bäume, die bringen gute und schlechte. Hat der Herr das nicht gewusst? Aber wenn Sie um Erweckung beten, rechnen Sie auch damit. Es ist gut, dass Sie darum beten, ist aber auch gut, dass Sie da wissen, Schmutz, unrein, wie ich gestern Abend sagte, der Mist muss hinaus. Das hat auch mit Heiligung zu tun. Dr. Edwin O., ein weiser Mann Gottes, ein sehr, sehr kluger Mann, der sagte eines Tages, nachdem ein Buch geschrieben hat über Erweckungen und er Autorität hat auf dem Gebiet, und sagte, eines hat er gefunden, in allen Erweckungen, wenn Menschen die Sünde leichtfertig hingenommen haben und aufgehört haben, die zu bereinigen und zu bekennen, hörte die Erweckung auf. Mit dem Aufhören des Bekennen der Sünde hat die Erweckung aufgehört. Da haben die Menschen die Sünde geduldet, ein Auge zugemacht, da wurde Sünde nicht mehr bereinigt, gab es keine Erweckung. Alle diese Punkte sind Möglichkeiten. Und alle diese Punkte haben wir schon erlebt. Dazu habe ich nur keine Zeit. Ich könnte Ihnen sagen, die Menschen gebetet haben und dann kam Gott hernieder. Ich könnte Ihnen sagen, die Menschen ihr Leben bereinigt, geheiligt wurden und dann begann die Erweckung. Ich könnte Ihnen sagen, als Menschen bekannten, zerbrochenen Herzens, überführt von Sünde, da begann die Erweckung. Es habe verschieden. An einem Ort hier so, an anderem Ort so. Je nach dem Bedarf und wie und was da gerade nötig ist. Da gibt es keine Schablone. Da gibt es nicht ein festes Schema und sagt, so geht das und so geht es. Nein. Bei den einen kann es so sein, bei den anderen anders. Genauso wie über Erweckungen nicht überein sind. Die in Wales hatte ihre Eigenart, in Korea ihre, Uganda ihre, Sitzabantu ihre. Ist verschieden. Aber da sind einige Grundbedingungen und Wahrheiten und Linien, die in allen Erweckungen gefunden werden. Sie wissen ja von dem Mann in Amerika, der unter Gottes Segen wirkte und Erweckung erlebte. Und da kam ein Pfarre von weit her. Amerika ist groß. Kann man tausende Meilen fahren. Er sagte seiner Frau, ich gehe zu dem Mann, ich will das Geheimnis wissen. In meiner Gemeinde ist alles so tot, so hart. Schwierig, dass die Menschen in Gottesdienst zu bekommen. Die Jugend kommt hinein und geht wieder hinaus, unverendet. Die Diakonen und Vorsteher der Gemeinde sind so hart. Ich gehe zu dem und will von ihm hören, wie man das macht. Er ging zu dem, er sagte, dürfte ich 2 Wochen lang bei Ihnen sein? Dürfte ich mit Ihnen gehen, wenn Sie beten in der Seelsorge, bei den Vorträgen? Möchte ich dabei sein, alles mitbekommen? Denn ich möchte auch Erweckung erleben in meiner Kirche und in meiner Gemeinde. Da sagte dieser Gottesmann, ach, dazu brauchen Sie hier nicht 2 Wochen zu bleiben. Ich kann Ihnen das Rezept jetzt gleich geben. Fahren Sie nach Haus, gehen Sie gleich in Ihr Studierzimmer, räumen Sie alles weg, Sofa, gemütlichen Stuhl, setzen Sie sich auf den Boden, nehmen Sie eine weiße Kreide, machen Sie einen Kreis, einen Zirkel um sich herum, schließen Sie den gut, sperren Sie sich in diesen Zirkel ein, legen die Kreide nieder auf den Boden und dann beten Sie, Herr, sende Erweckung und beginn in diesem Zirkel, in diesem Kreis. Das war eine Ehrenbeleidigung. Das war eine bittere Pille. Erbost, sagte er wieder Naaman. Was? Ich habe gedacht, dieser kommt und wird freundlich mit mir reden, mich wie ein Held aufnehmen. Und er schickt nur seinen Diener und sagt, taufe dich 7-mal im Jordan, im schmutzigen Wasser. Er wütete den Naemann. Zurück auf dem Heimweg hatte sich befunden. Unterwegs sagte seinen Knecht ihm, sagte Herr, hätte der Prophet etwas Großes von Ihnen erwartet, was hätten Sie getan? Ja, ich hätte es ihm gegeben. Und wenn er jetzt nur erwartet, dass Sie sich beugen, 7-mal untertauchen im Jordan, beugen Sie sich doch. Es ist doch so schwer für uns, uns zu beugen. Das ist das Problem mit Fahren und Predigen. Die Hochmut, Stolz und alle, die etwas sind in ihren eigenen Augen, ist eine gefährliche Sache. Der Prophet Samuel sagte zu König Saul, als du noch klein warst in deinen Augen, ist dir gelungen. Aber als du groß wurdest, bist du abtrünnig geworden. Eine gefährliche Sache, wenn wir meinen, dass wir groß sind, durch die wir Gottes Geist nicht. Das können Sie vom Wasser lehnen. Wasser läuft nicht den Bächen auf. Wasser fließt immer, wo es am niedrigsten ist. Der Geist Gottes fließt nur da, wo die Menschen demütig sind, sich beugen können, die Niedrigsten sind. Der Niedrigste, der wird zum Werkzeug Gottes, der bereit ist, nichts zu sein, der sich demütigt. Den Hochmütigen aber und Stolzen sind den lieben Gott ein Gräuel. Der Mann, der tat das, schließlich sagte er, ja, ich will es doch versuchen. Er tat es und betete ernstlich. Natürlich hat er nie daran gedacht, dass er der große Sünder war, sondern das war doch die Gemeinde. Er betete und Gott begann zu wirken in seinem Herzen. Er durchforschte sein Leben, sein Herz. Den nächsten Sonntag, als er auf der Kanzel stand und predigte, plötzlich sah er 2 junge Männer schluchzen und weinen. Als er in seiner Sakristei war, klopfte es nach dem Gottesdienst. Da standen die 2 Männer vor der Tür. Der erste sagt, mein Leben ist nicht in Ordnung, ich muss mich bekehren. Und lieferte sein Herz aus. Nachdem der zweite, das war der Beginn von dem Wirken Gottes an dem Ort. Sehen Sie, so ging es bei dem Mann. Nun, das christliche Leben besteht nicht aus Regeln, Gesetzen. Du musst dieses, du musst das, du darfst dies nicht und du darfst jenes nicht. Das christliche Leben ist ein Verbundensein mit dem Herrn Jesus. Es ist ein mit Gott wandeln, dass Gott uns an die Hand nimmt und uns führt und leitet. Natürlich führt er uns nach dem Worte Gottes. Daran können wir prüfen, ob es der Geist Gottes ist, ob es der Herr ist oder nicht. Das gibt viele Geister. Es gibt auch einen Teufel und der kann kommen wie ein Engel des Lichts. Aber wir müssen immer das Wort zur Hand nehmen und sorgfältig prüfen, stimmt's mit dem Worte Gottes überein? Und wenn wir Erweckung erleben müssen, müssen wir ein Ohr haben, was der Geist den Gemeinden sagt. Die sanfte Stimme dürfen wir nicht überhören und müssen gehorsam sein. Auf den Inseln bei den Hebriden waren 2 alte Damen, über 80 Jahre alt. Sie beteten ernstlich um Erweckung und sagten, Herr, greife doch ein. Der Zustand, geistliche Zustand hier auf den Hebriden ist sehr schlecht. Die Menschen gehen nicht einmal in die Kirche mehr. Wirke, Herr. Und als sie beteten,
spürten sie, dass Gott zu ihnen sprach.
Was sagte Gott ihnen? Gott sagte ihnen: Lasst Duncan Campbell von Schottland ein Pfarrer. Lasst ihn kommen und hier predigen. Ladet ihn ein. Diese zwei alten Damen waren gehorsam. Die schrieben einen Brief, ließen ihn wissen. Wir haben gebetet und Gott hat uns gezeigt, dass sie kommen sollen und Vorträge halten. Und dann gibt es Erweckung. Er sagt: Es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ich habe etwas anderes aufs Programm. Nach einiger Zeit beteten sie wieder, als sie die Antwort bekamen. Sagten: Herr, wir meinen, du hast uns gesagt, wir sollen diesen Mann einladen. Und er sagt es ab, er kann nicht kommen, ist beschäftigt. Da sagt der Herr: Ladet ihn wieder ein. Das haben sie gemacht. Er sagte: Nein, es tut mir leid, ich kann nicht. Und als er sich bereitete, nach dem anderen Ort zu gehen, wurde Gott ihm zu stark. Und er fühlte ein Nein im Herzen. Gehe nicht dorthin, sondern geh zu den Hebriden, zu den alten Frauen. Und dann ging er dorthin. Und den Abend war der Raum gefüllt mit Menschen. Und er predigte. Aber nichts geschah. Gar nichts. Hat den Gottesdienst geschlossen. Die Menschen gingen raus. Als alle weg waren, war der eine, der zurückblieb. Der betete und sagte: Herr, du hast uns verheißen, dass du niederfahren wirst. Du hast uns gesagt, du wirst Erweckung schenken. Wir haben deinen Boden geholt. Wie kann das stimmen, dass die Menschen kommen und gehen weg und sind nicht ergriffen? Plötzlich kam die ganze Schar von draußen zurück hinein. Sie setzten sich aber nicht auf die Stühle, sondern fielen auf ihr Angesicht, auf den Boden und weinten und flehten Gott an um Vergebung. Es war der Beginn der Erweckung. Zwei alte Damen hatten ein Uhr zu hören. Ladet den Mann Gottes ein, dass er kommt und das Evangelium hier verkündigt. Und der Duncan Campbell wurde ein Werkzeug Gottes in der Erweckung. Als die noch weinten vor Gott, kam ein Bote und sagte: In der Nachbarkirche ist die Kirche überfüllt. Die Menschen weinen und suchen nach Gott. Komm und hilf ihnen. Als er dort war, kam ein Bote und sagte: Die andere Kirche ist schon gefüllt. Die wollen dich auch. Genau das, was wir in Afrika erlebt haben. Und so kam Gott herab auf diese Inseln und wirkte über Bitten und Verstehen und schenkte eine geistgewirkte Erweckung. Sehen Sie, hätten Sie gesagt: Ach, wir brauchen den nicht einzuladen. Wir haben ja unsere Männer. Was soll der hier noch suchen? Wenn Gott spricht, heißt es Gehorsam. Und wenn wir nicht bereit sind, können wir beten bis zum Tag der Verdammnis und werden es nicht erleben. Bis am Tage des Gerichts, der Herr zeigen wird. Siehst du, da bist du schief gegangen. Da bist du queer gewesen. Da bist du vom rechten Weg abgezweigt. Sehen Sie? Da möchte ich noch ein anderes Geschehen erzählen. Junge Männer hatten eine Last auf ihrem Herzen, um Erweckung zu beten. Auch dort drüben, auf den Hebriden, den Inseln. Die versammelten sich einmal der Woche, 3 Monate lang baten die um Erweckung.
aber keine Erweckung.
Beteten, aber es kam keine Erweckung.
Der Herr sagte, bittet, empfängt, aber sie empfingen nichts.
Nach 3 Monaten, als diese jungen Männer auf den Knien waren und zu Gott schrien und sagten, Herr, sende uns doch Erweckung. Das Land ist dürr und öde, trocken, kein Wasser, kein lebendiges Wasser. Und sie vor dem Herrn waren, nahm plötzlich ein junger Mann seine Bibel und sagt, Brüder, hört mal zu. Und dann las sie im 24. Psalm, vom 3. bis zum 5. Vers. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu lose Lehre und schwört nicht fälschlich, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dann kehrt er zu seinen Brüdern und sagt, Brüder, wenn wir um Erweckung beten und unsere Hände sind nicht rein und unsere Herzen sind nicht rein und unsere Lippen sind nicht rein, dann ist es geistlicher Humbug. Wir sind zum Hohn und Spott des lebendigen Gottes. Und das traf sie wie ein Blitz vom Himmel herab. Da zerbrachen ihre Herzen, da sahen sie plötzlich ihre Hände, alles, was sie mit ihren Fingern schon gemacht hatten und mit ihren Händen. Da sahen sie ihre Schuld. Dass, wer wird den Segen vom Herrn empfangen? Wer wird auf den Berg des Herrn steigen und stehen an seine heilige Stätte? Und der unschuldige Hände hat, reines Herzens ist und mit seinen Lippen, mit seinem Reden, nichts Falsches, keine Lüge geredet hat, der reine Lippen hat. Und als sie ihr Leben bereinigten, da bewegte Gott die Stätte und das Zimmer bewegte sich wie ein Baum, wenn der Wind dahin durch wird, durch die Blätter. Haben wir auch schon in Afrika erlebt. Das sind alles Bedingungen. Unschuldige Hände, reines Herz, Zunge, kein falsches geredet. Ihr lieben Schwestern, ihr seid Meister in dem. Meister. Oft, wenn Mann und Frau da sind, spricht die Frau die ganze Zeit. Natürlich gibt es verschiedene Auslegungen. Der eine sagt, der Mann ist das Rückgrat und die Frau ist der Mund. Wenn das ist, dann ist ja in Ordnung. Aber es gibt ja auch, dass man sagt, der Mann ein Wort und Frau ein Wörterbuch. Nun, was eigentlich stimmt, weiß ich nicht. Aber die Bibel lehrt uns, wer viel redet, der sündigt viel. Nehmen Sie das zu Ohren und zu Herzen, lieben Schwestern. Aber trotzdem, manche Männer bei ihrem wenigen Reden, reden sie doch noch manches Falsches. Die Lippen müssen rein sein. Die Lippen, mit denen wir beten, der Mund, den wir öffnen, soll rein sein. Jesaja, der Prophet, erlebte das, als er den Herrn in seine Herrlichkeit sah. Seine Herrlichkeit füllte den Tempel. Seraphim mit 2 Flügeln bedeckten ihr Haupt, ihre Füße, mit 2 flogen sie und riefen aus, heilig, 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 der Herr Zebaoth. Heilig, 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 riefen sie sich zu. Und da sagt der Prediger, der so wunderbar predigen konnte, Menschen einladen, kommt. Lasst uns die Sache mit Gott ins Ordnung bringen, ins Klare. Wenn eure Sünden auch gleich blutrot ist, sollen sie schneeweiß werden. Aber mit unreinen Lippen. Und als er die Seraphinen hörte, Heilig, 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 da schrie er, Herr Gott, ich bin ein Mensch, unreine Lippen. Und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und der Engel kam mit seiner Zange und einer feurigen Kohle und reinigte die Lippen. Liebe Bruder, liebe Schwester, liebe Mutter, liebe Tochter, sind die Lippen schon gereinigt? Mit ungereinigten Lippen reden Sie von Erweckung? Das sind nun einige Bedingungen, die erfüllt werden müssen, wenn es uns um Erweckung geht. Und ich sage wiederum, Herr, schenke doch die Erweckung. Auch hier im Land unserer Vorväter. Wie wunderbar wäre es doch, wenn der Name des Herrn gepriesen würde und die Menschen in Scharen zum Kreuze kommen. Möge Gott schenken, dass da nichts in ihrem Leben ist, dass das Wirken Gottes im Wege stehen wird. Und möge Gott das schenken. Ach, dass du die Himmel zerrissest und führest herab. Gleichzeitig das Wort des Johannes der Täufer, der Vorläufer, wie Elia, der sagt, bereitet den Herrn den Weg. Nun haben Sie einige Punkte gehört, wie man dem Herrn den Weg bereiten kann für sein Kommen. Lasst uns beten. Herr, schenke uns, dass dieses nicht leeres Geschwätz ist. Schenke uns, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind. Dass wir nicht mit schuldigen Händen nach Hause fahren, mit unreinen Lippen und mit einem schmutzigen Herzen. Sondern schenke, dass die Hände gereinigt und das Herz und die Lippen geheiligt werden, sodass der heilige Berg des Herrn bestiegen werden kann, der Berg des Herrn, und dass jede an deiner heiligen Stätte stehen kann und den Segen vom Herrn empfangen. Amen.